herzlich willkommen. Wir schauen uns heute eine wirklich faszinierende Geschichte an.
Ja, faszinierend und auch irgendwie tragisch, muss man sagen.
Absolut. Es geht um einen Künstler, der das Gesicht Wiens im 19. Jahrhundert entscheidend mitgeprägt hat.
Und dessen Name heute, das ist ja das Verrückte, kaum noch jemanden etwas sagt.
Genau. Der Bildhauer Josef Gasser, später geadelt als Ritter von Wallhorn. Wir stützen uns dabei auf zwei Quellen. Eine sehr detaillierte Biografie von 1950 und den heutigen Wikipedia-Eintrag.
Und die Mission ist eigentlich klar, oder? Wir wollen verstehen, wie ein Mann, der für den Kaiser gearbeitet hat, am Ende verarmt sterben konnte.
Das ist die Kernfrage. Wie kann ein Künstler, der mit den höchsten Ehren überhäuft wird, wir reden hier vom Ritterstand, das war ja quasi der Oscar seiner Zeit.
Genau.
Wie kann so jemand so komplett von der Bildfläche verschwinden?
Seine Werke stehen ja noch an den prominentesten Orten. Tausende Menschen laufen jeden Tag daran vorbei, aber die Person dahinter ist weg, wie ausgelöscht.
Okay, packen wir das mal aus. Fangen wir ganz am Anfang an in den Tiroler Alpen.
Mhm.
Josef Gasser, geboren 1816 in Prägraten, Osttirol. Sein Vater war Tischlermeister. Das heißt, die Werkstatt war sein erster Spielplatz.
Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Er kam aus dem Handwerk, nicht aus der hohen akademischen Kunst.
Ja, das hat seine Technik sein Leben lang geprägt. Diese fast schon besessene Perfektion im Detail. Aber es war vielleicht auch ein Grund, warum ihm später, als der Geschmack sich änderte, so die geniale, wilde Geste abgesprochen wurde.
Er war im Kern immer dieser unglaublich fähige Handwerker.
Genau. Ein Handwerker mit einem Talent, das aber schon sehr früh sichtbar wird. Ich bin da in der Biografie über eine Anekdote gestolpert.
Ja.
Mit 13 Jahren entwirft er Statuen für ein Dominikanerinnenkloster in Linz. Mit 13.
Unglaublich.
Der Bürgermeister dort erkennt sein Talent sofort, will ihn auf eine Zeichenschule schicken, aber es scheitert am Geld.
Klassiker.
Die Familie war arm, der Vater hatte 8 Kinder zu versorgen, da war halt kein Geld für eine Kunstausbildung da.
Das zeigt diese brutale Realität für Talente aus einfachen Verhältnissen damals. Ohne Geld oder einen Gönner war der Weg praktisch verschlossen, egal wie begabt du warst.
Er war auf einen Zufall angewiesen?
Genau, auf jemanden, der ihn entdeckt. Und dieser Zufall kam dann ja auch.
Ja, aber es hat gedauert. Der Funke kommt dann wieder aus der kirchlichen Ecke. Ein Pfarrer in Luttach hört von ihm, stellt ihn auf die Probe. Und ist völlig von den Socken?
Absolut. Er gibt ihm einen Auftrag und dadurch wird dann ein Prälat, Johann Gasser, auf ihn aufmerksam. Und der sagt ihm, Junge, du musst nach Wien.
Und wieder sehen wir die Kirche als den entscheidenden Katalysator. Sie war damals nicht nur Auftraggeber, sondern auch der wichtigste Talentscout.
Sie haben ihm quasi das Ticket in die große Welt gelöst.
Exakt.
Und dieses Ticket löst er dann auch ein. Ab 1837 studiert er in Wien und zwar extrem erfolgreich.
Mhm.
Und der Höhepunkt ist dann 1844. Da gewinnt er mit einer Statuette ein Stipendium für einen mehrjährigen Aufenthalt in Rom.
Das war der Jackpot für jeden Künstler damals. Rom war das Mekka, die ultimative Schule. Die Antike, die Renaissance im Original studieren.
Aber ich bin da in den Quellen über ein Detail gestolpert, das mich stutzig gemacht hat.
Und zwar, er musste ein Dokument unterschreiben, eine Art Vertrag, dass er nach dem Stipendium wieder nach Österreich zurückkehrt. Das klingt ja fast wie ein Knebelvertrag, oder?
Das war's quasi auch. Aber das war absolut üblich und zeigt, wie der Staat damals dachte.
Wie denn?
Naja, das war eine Investition. Der Staat investiert in die Ausbildung seiner besten Künstler und erwartet dafür eine Rendite.
Die Rendite war dann die Kunst für das eigene Land?
Genau, für die kaiserlichen Sammlungen, für die Prachtbauten. Man wollte verhindern, dass das teuer ausgebildete Talent einfach im Ausland bleibt. Eine Art kultureller Protektionismus, wenn man so will.
Okay, das macht Sinn. Er bleibt also bis 1849 in Rom, erlebt dort sogar die Revolution von 1848 mit. Aber als er zurückkommt, ist die Landung in Wien alles andere als weich.
Ja, die Quellen sprechen ja davon, dass er zeitlebens unter schlechter Gesundheit und Depressionen litt.
Und in Wien will ihn anscheinend erstmal keiner mehr so richtig kennen. Die Biografie spricht sogar von Feindseligkeiten und Rivalen.
Naja, die Wiener Kunstszene war ein Haifischbecken. Extrem kompetitiv. Während er in Rom war, haben sich andere etabliert. Er kam als Außenseiter zurück.
Hatte er sich also selbst ins Aus manövriert?
Teils, teils. Er musste sich seinen Platz neu erkämpfen. Und genau deshalb war sein erster großer Auftrag nach der Rückkehr so unglaublich wichtig.
Die 5 Statuen für den Dom zu Speyer.
Genau. Die fanden so enorme Anerkennung, dass man in Wien wieder auf ihn aufmerksam wurde. Das war sein Comeback.
Und was für eins. Das war der Startschuss. Ab da ging es steil bergauf und er wurde zu dem Bildhauer für die großen Projekte der Ringstraßenära.
Jetzt wird's interessant, denn jetzt kommen die Arbeiten, die sein Vermächtnis sind. Wien erfindet sich neu als imperiale Metropole und Gasser ist mittendrin.
Er schafft Statuen für die Feldherrenhalle im heutigen Heeresgeschichtlichen Museum.
Darunter diese unglaublich würdevolle Statue von Kaiser Maximilian I.
Und dann die Staatsoper. Die 7 freien Künste im Treppenhaus, das ist ja quasi die absolute A-Lage für einen Künstler in dieser Zeit.
Absolut. Jeder, der Rang und Namen hatte, ist dort auf- und abgegangen.
Was war das Besondere an diesen Arbeiten?
Dieser Spagat, den er da geschafft hat. Man wollte die Erhabenheit der Antike, aber es musste für das neue reiche Bürgertum verständlich sein.
Und das liefert Gasser.
Genau das. Seine Figuren sind klassisch, edel, zurückhaltend, aber ihre Botschaft ist klar und lesbar. Nicht zu intellektuell. Die perfekte Verkörperung des Selbstverständnisses dieser Epoche.
Und dann kommt das Projekt, das alles in den Schatten stellt. Die Votivkirche.
Sein Hauptwerk. Eindeutig. Wenn man liest, was er allein für diese eine Kirche geschaffen hat, wird einem ja schwindlig.
Ja, das Ausmaß ist kaum vorstellbar.
Wir reden hier nicht von ein paar Figuren. Die alte Biografie listet allein für den Außenbau 30 Statuen und 40 Reliefs von ihm.
Die riesige Krönung Mariens am Hauptgiebel, die Dreifaltigkeitsgruppe, die Erlöserstatue.
Die Reliefs über den Hauptportalen. Er war im Grunde der Hauptbildhauer für eines der wichtigsten Bauprojekte der gesamten Ära. In den 1860er und 70er Jahren war er der unangefochtene Star.
Er war so überlastet, dass er bei vielen Arbeiten nur noch die Entwürfe gemacht hat, oder? Und die Korrekturen.
Ja, seine Schüler und Assistenten haben die Meißelarbeit erledigt. Er leitete quasi eine Kunstfabrik.
Von 1865 bis 1873 ist er sogar Professor an der Akademie. An dem Ort, wo er mal als armer Junge aus Tirol angefangen hat.
Und 1879, nach Abschluss der Arbeiten an der Votivkirche, kommt dann die Krönung im wahrsten Sinne des Wortes.
Der Kaiser persönlich erhebt ihn in den Ritterstand.
Ab diesem Moment ist er Josef Gasser, Ritter von Wallhorn. Er war an der absoluten Spitze angekommen. Mehr ging nicht.
Man sollte meinen, ab da kann im Leben nichts mehr schiefgehen. Du bist geadelt, du bist Professor, du hast die wichtigsten Monumente der Hauptstadt gestaltet. Und dann
bricht fast unmittelbar danach alles zusammen.
Ein unfassbar abrupter Absturz.
Die Biografie von 1950 beschreibt, wie er wegen, so wird es genannt, Intrigen und Verleumdungen plötzlich 2 Jahre lang komplett ohne Aufträge dasteht.
Und von seinen Ersparnissen leben muss. Vom Gipfel des Ruhms in den freien Fall.
Und der Grund dafür ist ein Phänomen, das wir immer wieder sehen. Der Geschmack der Zeit ändert sich. Radikal.
Was genau ist da passiert? Sein Stil war doch gerade noch der Inbegriff des guten Geschmacks.
Ja, sein Stil war der Historismus. Und Wikipedia beschreibt den ganz treffend als geprägt von einer Verhaltenheit der Figur und dem Ziel einer dekorativen Idealität.
Okay, aber dekorative Idealität klingt sehr abstrakt. Was heißt das?
Man muss sich das so vorstellen. In Gassers Kunstauffassung sollte die Skulptur perfekt in die Architektur einfügen. Sie war wie ein extrem edles Ornament.
Also weniger ein eigenständiges Kunstwerk.
Genau, sie war Teil eines riesigen harmonischen Gesamtkonzepts. Der Fokus lag auf idealisierter Schönheit, auf Ruhe, auf Ordnung. Nicht auf roher Emotion.
Und genau das war plötzlich nicht mehr gefragt.
Exakt.
Was kam stattdessen?
Der sogenannte Markart-Stil, benannt nach dem Malerfürsten Hans Markart. Und der war das genaue Gegenteil. Plötzlich wollte man Pomp, Theatralik, Sinnlichkeit, Dramatik.
Und Gassers Stil wirkte daneben auf einmal
steif, altmodisch, fast seelenlos. Er war quasi das künstlerische Opfer des Übergangs von der strengen Gründerzeit zur schillernden Belle-Epoque. Seine Qualität hatte nicht nachgelassen, aber die Ideale seiner Zeit wurden über den Haufen geworfen.
Und das hat gereicht, um ihn komplett aus dem Geschäft zu dringen, von 100 auf 0.
Ja, so brutal war das. Er war so eng mit dem Stil der Ringstraßenära identifiziert, dass er mit ihr aus der Mode kam. Die neuen Künstler wollten sich absetzen. Gasser wurde zur Symbolfigur einer vergangenen Epoche.
Und was dann folgt, ist an Tragik kaum zu überbieten. Die Quellen berichten, dass er 1895 im Alter von fast 80 Jahren gezwungen ist, einen Bittbrief an die Stadt Wien zu schreiben. Er bittet um finanzielle Unterstützung, um seinen Lebensunterhalt zu sichern.
Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mann, der die Staatsoper, die Votivkirche, das Heeresgeschichtliche Museum mit seiner Kunst versehen hat, der vom Kaiser geadelt wurde,
muss im hohen Alter einen Bettelbrief schreiben. Das ist doch unvorstellbar.
Eine absolute Demütigung.
Die Stadt hat ihm dann tatsächlich eine Unterstützung bewilligt?
200 Gulden. Eine Geste, sicher. Aber gemessen an seinem Beitrag zur Pracht dieser Stadt eine fast schon beschämende Summe.
1896 kehrt er Wien dann endgültig den Rücken und zieht zurück in seinen Geburtsort Pregraten.
Dort, wo alles begann.
Dort lebt er völlig zurückgezogen. Am 28. Oktober 1900 stirbt er nach einem Schlaganfall. Und die Quelle hält es wörtlich fest, verarmt und fast vergessen.
Ein unglaublich bitteres Ende. Er kehrt zurück, aber nicht als gefeierter Held, sondern als ein von der Welt verstoßener, vergessener Mann.
So, was bedeutet das alles nun? Wir haben diese Lebensgeschichte verfolgt, vom einfachen Jungen aus den Alpen zum Ritter des Kaisers und wieder zurück in die Armut.
Es ist eine Geschichte über Talent und manischen Fleiß, aber eben auch darüber, wie gnadenlos schnell sich das Rad des Geschmacks weiterdrehen kann.
Und einen Star von gestern heute ins Abseits stellen kann.
Und doch ist seine Kunst ja geblieben. Sie hat ihn überdauert. Wenn Sie das nächste Mal in Wien an der Votivkirche vorbeigehen, die Treppe in der Staatsoper hochgehen oder im Heeresgeschichtlichen Museum stehen,
dann wissen Sie jetzt, welche dramatische Lebensgeschichte sich hinter diesem Stein verbirgt. Eine Geschichte von kometenhaftem Aufstieg und einer tiefen persönlichen Tragödie.
Genau.
Wir möchten Sie mit einem letzten Gedanken zurücklassen, der über diesen Einzelfall hinausgeht. Gassers Kunst war absolut zentral für das Erscheinungsbild der Wiener Ringstraßenära. Eine kulturelle Identität, von der die Stadt Wien bis heute massiv profitiert. Wenn man sein Schicksal betrachtet, drängt sich eine Frage auf. Was schuldet eine Gesellschaft eigentlich ihren großen Künstlern, wenn deren Stil aus der Mode gekommen ist?